Predigten können manchmal einer schweren Geburt gleichen. Nicht im fleischlichen Sinne. Die anwesenden Mütter mögen mir diesen leichtfertigen Vergleich bitte vergeben. Aber wenn es sich um eine wirklich herausfordernde biblische Aussage handelt, dann wird man schnell an die Grenzen des Erklärbaren gebracht. Und die Gefahr besteht, dass jedes Bild, jede Illustration, jeder Vergleich an irgendeinem Punkt hinkt und nicht vollständig alles erklärt. Aber wir wollen über Gottes Wort reden und die Worte aus Psalm 22 sind schwierige Worte. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? So beginnt dieser Psalm. Und ihr könnt das parallel aufschlagen in eurer Bibel, Psalm 22. Wir haben es in der Schriftlesung auch vorhin schon gehört. Ich habe mir sagen lassen, als Martin Luther einst über diese Worte nachdachte, verbrachte er der Überlieferung nach viele Stunden, wie in Trance, ohne Nahrung zu sich zu nehmen. Schließlich erhob er sich aus seinem Stuhl und sprach: Gott? Von Gott verlassen? Wer kann das erklären? Ich war auch mit dieser Stelle gerungen. Ich habe nicht auf Nahrung verzichtet. Im Gegenteil, je schwieriger der Bibeltext, umso mehr Tafeln Schokolade gehen dabei drauf. Und umso mehr Zeit im Gebet. Es ist schwierig. Die erste Schwierigkeit sind all die unterschiedlichen Erfahrungen, die Menschen mit dem Thema Einsamkeit gemacht haben. Jemand mag sich an viele Details aus seiner Kindheit und Jugend nicht mehr erinnern, aber geht es euch auch so? Gerade Begebenheiten, wo ihr euch verlassen fühltet, die haben sich eingeprägt. An die erinnerst du dich noch, selbst wenn das schon jahrzehntelang zurückliegt. Ich wurde Mitte der 80er Jahre am linken Auge operiert. Und damals gab es sehr strenge Besuchsregeln im Krankenhaus. Ich glaube, so 1 bis 2 Tage nach der OP war gar kein Besuch erlaubt. Das war hart. Und danach, und ich werde diese Szene nie vergessen, danach durfte man seine Eltern ganz kurz aus großer Entfernung sehen. Ich weiß noch, da war so ein langer Gang, in der Mitte eine Glastür. Und hinter der Glastür, da standen meine Eltern. Also sie durften nicht zu mir und ich durfte nicht zu ihnen. Man durfte nur kurz winken und dann war es auch schon wieder vorbei. Das ist mir noch so gegenwärtig, als wäre das gestern gewesen. Und ich fühlte mich damals verlassen und den Tränen nahe. Und genau das war wohl auch der Grund für die strengen Regeln. Das frisch operierte Auge sollte nicht übermäßig tränen. Es war schrecklich, aber offenbar diente es einen heilsamen Zweck, wie man das damals eben meinte. Ein paar Jahre später haben wir zu dritt Urlaub in einem größeren Ferienhotel gemacht. Und irgendwie habe ich meine Eltern verloren. Und der Grund, warum wir uns nicht gleich wiederfanden, wir umliefen uns die ganze Zeit. Ich habe sie gesucht, sie haben mich gesucht. Ich bin nicht am gleichen Fleck geblieben und natürlich haben sie geschimpft am Ende, ne? Sie mich dann endlich wieder hatten. Hier war die Situation selbst verschuldet. Diese, weiß nicht, Dreiviertelstunde, Stunde der Trennung. Ja. Aber das wohl krasseste Beispiel von Verlassenheit, das hat sich wohl, weiß nicht, vor ein paar Jahren mal irgendwo in China zugetragen. Vielleicht nicht nur dort. Ein Ehepaar macht eine Zugreise mit Kind. Auf einem Bahnhof steigen sie aus und setzen sich mit ihrem Kind auf eine Bank, steigen kurz darauf wieder in den Zug und lassen das Kind absichtlich zurück. Krass, oder? Momente der Verlassenheit. Unser Text heute Morgen aus Psalm 22, das sind Worte von König David. Doch wir kennen sie vor allem deshalb, nicht weil es Worte von David sind, sondern weil diese Worte von Jesus, dem Nachkommen Davids, zitiert werden, als er selbst hilflos den Tod am Kreuz erduldet hat. Bei Matthäus im Kapitel 27 ab Vers 45 lesen wir: Aber von der 6. Stunde an, das heißt von 12 Uhr, kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur 9. Stunde, das heißt 15 Uhr. Und um die neunte Stunde aber schrie Jesus auf mit lauter Stimme und sagte, Eli, Eli, lama sabachthani. Das ist, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Die Worte aus Psalm 22. Und diese Situation stellt alle anderen in den Schatten. Denn hier leidet jemand, der es überhaupt nicht verdient, so etwas durchmachen zu müssen. Und unabhängig davon, wie wir dieses Geschehen im Detail verstehen mögen, es zeigt doch, dass wir in Jesus Christus einen Herrn haben, dem menschliches Leid in höchstem Maße vertraut ist. Er hat sich dieser Situation gestellt. Für uns. Wegen uns. Und wenn wir verstehen, was da genau passiert ist, dann denke ich, wird das heilsam und trostreich für uns sein. Eli, Eli. Als Jesus diese Worte ausstieß, er hatte zu dem Zeitpunkt schon stundenlang da am Kreuz gehangen, da meinten einige, er würde den Propheten Elia rufen. Mal sehen, ob der kommt und ihn rettet. Elia aber kam nicht. Und auch Gott hat ihn nicht aus dieser Situation befreit, hat kein Befreiungskommando von Engeln geschickt. Und die Dunkelheit, welche von 12 Uhr mittags bis ca. 15 Uhr über dem Land hing, die wird von manchen so gedeutet, dass Gott den Raum des Geschehens verlassen hatte. Aber überlegen wir mal, machen dann die Worte von Jesus Sinn? Eli, Eli heißt ja mein Gott, mein Gott. Gott muss noch in irgendeiner Form anwesend sein. Warum? Ja, warum? Ja, würde der Psalmist diese Worte beten? Und warum würde Jesus diese Worte ausrufen, wenn am anderen Ende der Leitung gar niemand da ist? Wir mögen heute die Formulierung, mein Gott, ein bisschen inflationär gebrauchen. Ein bisschen zu oft. Sie ist ja selbst im Mund derjenigen zu finden, die eigentlich mit Gott und Glaube und Religion wenig am Hut haben. Aber der Beter dieses Psalms, er gehört zu Gott. Und er kennt die Beispiele, wie Gott früher das Rufen seiner Leute erhört hat. Er sagt im Psalm 22, die Väter vertrauten und sie wurden errettet. Und speziell Jesus, er hat nie etwas getan, was ihn von Gott trennen müsste. Also entweder betet er hier bewusst gegen eine Wand, oder er weiß, dass Gott seine Situation durchaus kennt und durchaus wahrnimmt. Das nächste Wort in diesem Zitat heißt Lama. Ma bedeutet so viel wie was. Und die Vorsilbe La heißt einfach zu. Die Übersetzung warum könnte man also präzisieren und auch wiedergeben zu was. Wozu oder zu welchem Zweck geschieht das? Und auch in anderen Psalmen, da klingen ähnliche Fragen an. Und wenn ich euch jetzt mal drei Parallelstellen kurz vorlese, dann schaut mal, was all diese Warum-Fragen gemeinsam haben. Psalm 10, Vers 1. Herr, warum, Lama, warum trittst du so fern in Zeiten der Not? Oder Psalm 74, Vers 1. O Gott, warum hast du uns für immer verworfen? Und schließlich noch Psalm 88, Vers 15. Warum verbirgst du dein Angesicht vor mir? Es scheint ein häufiges Thema zu sein, nicht wahr? Warum bist du nicht da, Gott? Aber die wichtigste Stelle in dem Psalmen ist natürlich die im Psalm 22. Denn hier stellt jemand die Frage, der Gott näher steht als jemand sonst. Und wenn jemand so betet, gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder Gott ist wirklich nicht da und das Gebet verhallt ungehört, oder Gott hört schon und er ist auch da, aber er greift nicht unmittelbar ein. Wir müssen uns auch klar werden, der Fragesteller beschwert sich hier nicht bloß, indem er fragt, wozu, zu welchem Zweck, ist er nach wie vor der Überzeugung, es muss irgendeinen Grund geben. Gott hat doch immer einen Plan, hat doch immer einen Ausweg. Und nun, wozu diese Situation? In welchem Sinne hat Gott Jesus verlassen? Warum und wozu? Sicherlich nicht, weil Jesus etwas Falsches getan hat, wie ein Kind, was seinen Eltern wegläuft. Sicherlich nicht als ein Akt der Leblosigkeit, zurückgelassen auf einer Bank am Bahnsteig. Und in der Tat gibt es klare Stellen, welche die feste Verbindung zwischen Jesus und seinem Vater beweisen. Aus dem Mund von Jesus selbst sind uns folgende Worte überliefert. Das erste, was ich euch lese, finden wir im Johannesevangelium Kapitel 8, Verse 28 und 29. Da sprach Jesus zu ihnen: Wenn ihr den Sohn des Menschen erhöht haben werdet, wann ist das? Ich verweise auf das Geschehen am Kreuz. Wenn ihr den Sohn des Menschen erhöht haben werdet, dann werdet ihr erkennen, dass ich es bin und dass ich nichts von mir selbst tue, sondern wie der Vater mich gelehrt hat, das rede ich. Und der mich gesandt hat, ist mit mir. Er hat mich nicht allein gelassen, weil ich alle Zeit das vor ihm Wohlgefällige tue. Und weiter hinten im Johannes Kapitel 16, Verse 31 und 32, da sagt Jesus: Glaubt ihr jetzt? Siehe, es kommt die Stunde und ist gekommen, dass ihr zerstreut sein werdet, ein jeder in das Seinige, und mich allein lassen werdet. Wir wissen, wovon er redet, ne? Und ich bin nicht allein, denn der Vater ist bei mir. Klare Ansage, oder? Jesus wurde von vielen verlassen, zuletzt sogar von seinen treuesten Jüngern, aber nicht von seinem Vater. Die Worte aus dem Psalm machen deutlich, dass der Vater nicht unmittelbar eingriff und die Qualen verhinderte. Aber er war trotzdem da. Und auch im Psalm 22 selbst, wenn man weiterliest, erkennt man, dass der leidende Gottesknecht fest mit der Gegenwart Gottes rechnet. Er sagt nicht, dass Gott abwesend ist, sondern: Du bist weit entfernt davon, mir zu helfen, zu hören auf die Worte meiner Klage. Es wird betont, dass Gott in jenem Moment nicht half und nicht erhörte. Aber da steht nicht, dass Gott abwesend war und die Gebetsnachricht nicht bei ihm ankam. Das ist ein wichtiger Unterschied. Ihr kennt vielleicht die Situation: Ihr habt einem Bekannten, einem Freund eine Nachricht geschickt und das System meldet, gelesen vom Empfänger um so und so viel Uhr. Aber er kriegt keine Antwort. Ihr wisst genau, die Nachricht ist angekommen, aber der andere erwidert nicht. Und hier wurde die Nachricht an Gott geschickt von seinem Sohn. Und die Frage lautet: Zu welchem Zweck wartet Gott mit der Antwort? Die Situation ist geradezu widersprüchlich und paradox. Gott greift nicht ein, aber trotzdem sieht man, dass alles minutiös nach seinem Plan abläuft. Der Psalmschreiber hat das Geschehen rund um Jesus etwa 1000 Jahre vorher niedergeschrieben. Das müssen wir bekennen. Das müssen wir staunend merken. Damals gab es noch gar keine Kreuzigung. Das haben die Römer erst später eingeführt. Aber trotzdem hat König David unter Inspiration alles aufgezeichnet. Die Spöttereien, die es geben würde, die ausgerenkten Glieder, das Aufteilen der Kleider und sogar das Lotteriespiel um sein Gewand. Und ich würde sagen, da hat jemand voll die Kontrolle über das Geschehen, nicht wahr? Und wir sehen auch, Jesus ist auf der einen Seite von sichtbaren Feinden umgeben, aber die wollen eigentlich nichts mit ihm zu tun haben, keine Beziehung haben. Und gleichzeitig ist da Gott unsichtbar und er will mit ihm zu tun haben. Und er arbeitet und erfüllt durch seinen Sohn genau in dieser Stunde diesen uralten Heilsplan. Jesus hat nichts Falsches gemacht. Oh, er hat mit verachteten Menschen am Tisch gesessen. Er hat am Ruhetag Menschen geheilt. Er hat falsche Frömmigkeit hier und da enttarnt. Ja, und es gab welche, die haben gesagt: Dafür verdient er den Tod. Und die aufziehende Dunkelheit und die Hilflosigkeit des Gekreuzigten, das ließ nur einen Schluss zu. Er muss voller Schuld sein und er wird dafür von Gott bestraft. Ich denke, es gibt ein Wort, das uns so bekannt ist, dass man es schon gar nicht mehr merkt, dass man es missversteht. Häufig, wenn wir über das Geschehen am Kreuz reden, wird eine Bibelstelle ins Feld geführt, ein Wort des Apostels Paulus im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 21, wo es heißt, dass der, welcher von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht wurde. Kennt ihr die Stelle? Habt ihr sie schon mal benutzt, schon mal gehört? Und der Gedanke, der dann häufig kommt, heißt, die menschliche Sünde, sie wurde auf Jesus übertragen. Und deswegen musste sich Gott wirklich von ihm trennen. Aber überlegen wir, dann wäre Jesus streng genommen als Sünder gestorben. Das Missverständnis klärt sich, wenn man weiß, dass der Begriff Sündopfer häufig nur als Sünde wiedergegeben wird. Und Paulus macht daraus ein einprägsames Wortspiel. Wir aber müssen verstehen, Jesus wurde für uns zum perfekten, makellosen Sündopfer. Und dass Gott sich eben nicht von Jesus getrennt hat, sagt Paulus nur wenige Verse vorher im 2. Korinther 5, Vers 19. Hört mal genau hin. Weil nämlich Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, indem er ihnen ihre Sünden nicht zurechnete und das Wort der Versöhnung in uns legte. Gott war in Christus. Kann man das irgendwie besser ausdrücken, dass der Vater die ganze Zeit dabei war? Gott war in Christus und versöhnte in dem Moment die Welt mit sich selbst. Hören wir auch Jesaja 53. Ihr kennt das Kapitel, wo das Märtyrium von Jesus auch beschrieben wird. Da heißt es, wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und geplagt. Wir haben das gedacht, aber stimmt das? Aber er wurde durchbohrt um unserer Übertretung willen, zerschlagen wegen unserer Missetat. Tatsächlich liegt die Schuld bei den Menschen. Gott selbst bestraft Jesus nicht, auch wenn es so aussieht. Er lässt zu, dass sündige Menschen ihn bestrafen. Was auf Jesus kam, das war die Strafe, nicht die Schuld selbst. Und Gott verhindert es nicht. Warum? Überlegen wir, hier wird zum ersten Mal in der menschlichen Geschichte für üble Taten keine Vergeltung geübt. Überleg mal, bisher galt immer, wie du mir, so ich dir. Und so ging das immer weiter, über Jahrhunderte, über Jahrtausende. Aber bei Jesus stoppt das. Es hört auf. Sie schmähen ihn, er schmäht nicht zurück. Sie bespucken ihn, er spuckt nicht zurück. Sie lästern ihn, er lästert nicht zurück. Notiere dir auch 1. Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 23. Da zieht der Apostel genau diese Schlussfolgerung aus den Worten des Jesaja. Jesus erträgt all diese schlimmen Sachen. Er trägt unsere Sünden, indem er die Konsequenz für Sünde erduldet. Er erträgt es, ohne selbst von der Sünde angesteckt zu werden. Es wäre ein leichtes gewesen, sich zu rächen. Aber das hat Jesus nicht gemacht. Und darin liegt die Kraft des Sühnopfers, dass hier die Sünde absorbiert wird und getilgt wird. Sie wird nicht einfach von hierhin nach dahin geschoben, sondern sie wird wirklich aus der Welt geschafft. Er ist der erste Mensch, der sündlos bleibt und durch seine standhafte Haltung den Teufelskreis der Gewalt unterbricht. Schon als Jesus umherzog und Menschen heilte, sah man das Prinzip. Er heilte Kranke, ohne selbst krank zu werden. Er hat einfach diese Dinge beseitigt. Hätte Gott eingegriffen und die Übeltäter sofort bestraft, ja, dann wäre alles beim Alten geblieben, nicht wahr? Aber er lässt Jesus sterben und damit wird sozusagen auch die Sünde begraben. In der Tat findet am Kreuz ein Gericht statt. Es wird etwas bestraft. Aber bestraft werden die bösen Mächte mit dem sündlosen Sohn Gottes als ausführendes Instrument. Es ist wie eine OP, die wehtut. Jesus muss eine Prozedur über sich ergehen lassen, damit die Macht der Sünde über uns gebrochen wird. Und nur wenn die Sache zu Ende gebracht wird, kann es gelingen. Und als wenige Wochen später dann gepredigt wird, dass Jesus auferstanden ist, bekommen es viele Zuhörer mit der Angst zu tun. Oh, wir haben den Messias getötet. Wir waren das. Was wird jetzt mit uns geschehen? müssen wir seine Rache fürchten. Und ihnen wie uns gilt die gute Nachricht, dass Gott das Handeln sündiger Menschen eingeplant hat. Er bietet allen Vergebung, die umkehren und sich taufen lassen. Und damit unterbricht er auch den Teufelskreis der Sünde in unserem Leben. Denn bei einer biblischen Bekehrung wird man mit Jesus begraben, um mit ihm zu einem neuen Leben aufzuerstehen. Und dass es eine Gemeinde gibt, die nur deswegen existiert, weil ihr Herr ausgehalten hat. Das lesen wir auch im Psalm 22, ab Vers 22. Da heißt es, errette mich aus dem Rachen des Löwen. Ja, von den Hörnern der Büffel hast du mich erhört. So will ich deinen Ruhm erzählen meinen Brüdern. Inmitten der Gemeinde will ich dich preisen. Kennen wir vom Dienstag. Im Hebräerbrief wird das nämlich zitiert. Die ihr den Herrn fürchtet, lobt ihn. Ihr alle vom Samen Jakobs ehrt ihn. Und scheue dich vor ihm, du ganzer Same Israels. Denn er hat nicht verachtet, noch verabscheut das Elend des Armen. Und er hat sein Angesicht nicht vor ihm verborgen. Und da er zu ihm schrie, erhörte er ihn. Von dir handelt mein Loblied in der großen Gemeinde. Ich will meine Gelübde bezahlen vor denen, die ihn fürchten. Wollen wir Jesus immer wieder dafür loben in der Gemeinde? Und im Übrigen, wusstet ihr, dass nicht nur die ersten Worte aus Psalm 22 von Jesus zitiert werden, sondern auch das letzte Wort dieses Psalms. Das war auch sein letztes Wort. Da steht nämlich, sie werden kommen und seine Gerechtigkeit predigen, dem Volk, das geboren wird, dass er es vollbracht hat. Was hat Jesus zuletzt am Kreuz gesagt? Es ist vollbracht. Merkt ihr, er zitiert den Anfang und das Ende und jemand könnte sagen, na warum zitiert er nicht den ganzen Rest dazwischen? Er stellte den Menschen am Kreuz vor. Er konnte nur kurze Worte sagen. Das waren unglaubliche Schmerzen. Aber alles, was zwischendurch in dem Psalm steht, hat Jesus zitiert, indem er das leibhaftig erfüllt hat. Denn der Psalm schildert uns ja die Kreuzigung im Detail. Es ist vollbracht. Das bedeutet nicht nur eine vollkommene Erlösung, sondern auch Zuversicht für uns, wenn wir uns allein und verlassen vorkommen. Wir können denken, Gott kann uns nicht mehr leiden. Gott, ist es egal, was uns passiert. Aber auch das ist ein Trugschluss. Ich möchte schließen mit Worten aus dem Römerbrief, Kapitel 8, ab Vers 31. Was sollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer mag gegen uns sein, welcher sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat? Wie sollte er uns mit ihm nicht doch alles schenken? Wer will gegen die Auserwählten Gottes Anklage erheben? Gott, der sie rechtfertigt? Wer will verdammen? Christus, der gestorben ist, ja vielmehr, der auch auferweckt ist, der auch zu Rechten Gottes ist, der uns auch vertritt? Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert. Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wir sind geachtet wie Schlachtschafe. Das sagt jemand, der die Leiden des Lebens kennt. Paulus hätte oft denken können, Gott mag mich nicht mehr. Guck mal, was ich durchmachen muss. Aber das stimmt nicht. Und er sagt weiter, aber in allem dem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Auch wir sind nicht allein. Verbunden mit Christus bestehen auch wir Zeiten des Dunkels. Weil unser Herr durch dieses Todestal gegangen ist, können auch wir das tun mit ihm. Darin liegt die Kraft des Sühnopfers. Und wenn wir das in den Liedern besingen, versuchen wir wirklich uns immer wieder bewusst zu machen, was da wirklich passiert ist. Wie gesagt, die Bilder, die wir manchmal benutzen, sie funktionieren unterschiedlich gut. Ich denke, es wird ein Thema sein, über das wir immer wieder Redebedarf haben werden. Es ist das Zentrum unseres Glaubens. Aber eins können wir wissen. Wenn es dunkel wird, wenn Gott nicht sofort antwortet, zieh nicht voreilig die Schlussfolgerung, dass Gott nicht mehr da ist. Wir wissen, Gott hat das Gebet von Jesus erst nicht sofort erhört. Aber wir wissen, was am Ende rausgekommen ist. Und wenn du das Gefühl hast, Gott erhört mich nicht, Gott scheint nicht zu antworten, da scheint niemand am anderen Ende der Leitung zu sein, warte mal, was am Ende dabei rauskommt. Denn wir wissen, was bei Jesus rausgekommen ist. Lasst uns ihn loben in der großen Gemeinde. Lasst uns auch jetzt noch zusammen beten. Vater, wir blicken voll Staunen auf das Geschehen am Kreuz von Golgatha und so viel ist darüber geschrieben worden, diskutiert worden. Bitte hilf, dass wir hier immer wieder auch die theologische gute Mitte suchen von dem, was wirklich da war. Dass wir es nicht bei einem einseitigen Bild belassen, sondern dass wir wirklich schauen, was da geschehen ist. Du warst da, auch wenn das nicht so aussah. Und daran wollen wir uns festklammern, weil du mit deinem Sohn verbunden warst und bist, können wir auch mit dir verbunden sein durch Jesus. Weil er das durchgehalten hat, weil er die ganzen schlimmen Taten erduldet hat, können wir auch wissen, dass der Teufelskreis der Gewalt durchbrochen werden kann, dass wir ein ganz neues Leben beginnen können. Wir danken dir, dass du Sünde und Tod und böse Mächte in ihre Schranken gewiesen und gerichtet hast und dass wir auch wir dadurch befreit werden können. Danke, dass du eingegriffen hast und hilf uns, dieses, was da geschehen ist, noch ganz und völlig zu begreifen. Deine Liebe ist so groß, haben wir gesungen, dass wir sie nie begreifen können. Aber wir wollen dir dafür danken. Und bitte ermutige uns, diesen Weg weiterzugehen und immer enger zu dir und zu deinem Sohn hinzuwachsen. Wir preisen dich durch Jesus.